Ich hatte einige Lieferjobs, die mir eine Gänsehaut bescherten. Einer oder zwei, bei denen ich mir ziemlich sicher war, dass ich überfallen werde. Ein anderer war ein Schießunfall zwischen Bandenmitgliedern, der genau passierte, als ich mich dem Ort näherte. Aber das sind einfach die Risiken des Jobs. Ja, es ist ärgerlich, aber ich glaube, man gewöhnt sich daran. Ein einziger Lieferjob hat mich wirklich terrorisiert. Der einzige, der mir bis heute noch Angst macht, daran zu denken. Wir erhielten eine Bestellung an eine Adresse, die keiner von uns Fahrern jemals zuvor geliefert hatte. Normalerweise löst das bei uns ein gewisses Misstrauen aus, da wir bei neuen Adressen stets vorsichtig sind. Einige Erstbestellungen ergaben, dass die Adresse gesperrt wurde, weil manche Leute versuchen, nicht zu bezahlen oder sich mit anderen Tricks zu betrügen, um kostenlose Pizzen zu erhalten. Normalerweise übernehmen die Fahrer abwechselnd die Zustellung an neue Adressen, und diesmal war es an mir. Also, sobald die Bestellung abgeschlossen und die Pizzen verpackt sind, nehme ich sie aus meinem Auto und gebe die Adresse in mein Navigationsgerät ein. Oh, Überraschung! Die Adresse befindet sich direkt an der Grenze unseres Liefergebiets, praktisch mitten im Nirgendwo. Ich merke, dass dies die älteste Falle im Buch sein könnte. Eine Pizza an einen schwer zugänglichen Ort bestellen und dann gratis verlangen, wenn es länger als 45 Minuten dauert zu liefern. Aber zu meinem Erstaunen erreiche ich einen alten Schotterweg rechtzeitig. Doch meine Erleichterung hält nicht lange an. Nicht, wenn ich den Zustand der Adresse sehe, an die ich liefere. Das Haus ist so verfallen, dass es wie eine Siedlung aussieht, als wäre es von Obdachlosen besetzt, um draußen nicht zu schlafen. Ein alter Lieferwagen steht im Eingangsbereich mit schiefen Reifen aufgrund jahrelanger Vernachlässigung. Das Haus ist schlichtweg das Sinnbild eines Geisterhauses. Davon abgesehen erwartete ich keine besonders großzügige Trinkgeld. Als ich die Pizzen von meinem Beifahrersitz nehme, beginne ich ein leises Wimmern zu hören. Mir stellen sich sofort die Haare zu Berge und ich bleibe stehen, versuche herauszufinden, was dieses Geräusch ist und woher es kommt. Ich stelle fest, dass es das Geräusch eines schlecht gespielten Violins klingt. Genau genommen war es das Geräusch einer Geige, die ganz falsch gespielt wurde. Diese misslungenen Töne setzen sich fort, während ich den Schotterweg zum Veranda und Haupteingang gehe. Das Geräusch eines alten Geigenbogens, der seine trockenen und verstimmten Saiten zieht. Gruselig. Ja, aber das war nicht das, was mich in Angst und Schrecken versetzte. Als ich an die Eingangstür klopfte, verstummten die Violintonnen sofort. Es folgte eine kurze Stille, bevor ich langsamere, schwerfälligere Schritte hörte, die sich immer weiter näherten. Ich kann mir nicht sicher sein, aber ich bin mir fast sicher, dass ich jemandes Atem auf der anderen Seite hörte, mit schweren und zähen Atemzügen. Während ich darauf wartete, dass die Tür geöffnet wird, wurde der Raum durch ein metallisches Klickgeräusch der Schlossöffnung unterbrochen. Danach hörte ich hastige Schritte auf der anderen Seite. Jemand hatte die Tür aufgeschlossen und dann schnell zurückgezogen, als wäre er übermäßig nervös wegen der Besucher. Hallo, ich bringe dir deine Pizza, sagte ich, während ich spürte, wie die Anspannung die Szene wieder einnahm. Komm rein, Herr, sagte eine kindliche Stimme von der anderen Seite. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich nicht einfach umdrehen und weglaufen, aber zurück zur Pizzeria zu gehen, ohne das Geld für die Pizzen zu bekommen, bedeutete auf jeden Fall eine mündliche oder schriftliche Verwarnung meines Managers. Ich hatte bereits eine, weil ich zu spät gekommen war. Eine weitere konnte ich mir nicht leisten, also drehte ich widerstrebend den Türknauf, öffnete die Tür und trat ein. Das Innere des Hauses lag in Dunkelheit, nur wenige schwache Öllampen gaben ein wenig Licht. Eine Figur war zusammengekauert auf einem alten Sofa in der Nähe, neben dem alten Violin. »Hier hast du 15, Herr«, sagte die Person. Die Stimme klang wie die eines Kindes, aber ihre Statur wirkte größer, als sie eigentlich sein sollte. Auf dem kleinen, staubigen Couchtisch vor dem Sofa lag ein Haufen von Münzen, in kleine Stapel aufgeteilt. Normalerweise hätte ich da ein Problem mit gehabt, aber ehrlich gesagt war ich in diesem Moment verzweifelt, dort wegzukommen. Jede Art von Münze wäre willkommen gewesen. Ich beugte mich vor, um kleine Stapel von Münzen in meine Hand zu schieben. Dann hörte ich erneut die müde Atmung des Kindes und ich wagte nicht hinzusehen. Ich konnte seine Beine im Augenwinkel erkennen und dennoch bemerkte ich, wie unnatürlich lang sie waren. Diese Person war definitiv kein Kind. »Entschuldige die Münzen, Herr«, sagte die Person. »Ich habe sie alle aufgespart, um mir diesen kleinen Luxus zu kaufen. Das ist alles, was ich habe.« Ich sagte, dass es in Ordnung sei, mit dem freundlichsten Lächeln, das ich aufbringen konnte. Das Letzte, was ich in diesem Moment tun wollte, war, sie zu verärgern. Ich steckte die Münzen beinahe ohne zu zählen ein. Sollte eine Differenz entstehen, hatte ich schon einen Weg gefunden, das zu lösen. Wie gesagt, ich wollte nur hier raus. Aber als ich mich hastig verabschiedete und mich bedankte, erhaschte ich einen Blick auf sein Gesicht im schwachen Licht der Öllampen. Es war schrecklich verbrannt, von den Armen bis zur Brust. Die Narben zogen sich über das gesamte Gesicht und die Kopfhaut, und nur teilweise war sein Gesicht durch eine kleine Gummimaske verborgen. Diese Maske bedeckte nicht einmal die ganze Hälfte seines Gesichts, sondern nur einen kleinen zentralen Bereich, der seine Augen, Nase und den Mund verdeckte. Das Einzige, was ich deutlich erkennen konnte, war, dass die Maske eine lange Holznase hatte, wie die eines Pinocchio-Marionetts, dessen Nase wuchs, jedes Mal, wenn er log. Die Augen in der Maske waren leer. Ich zog schnell den Blick von der Maske ab und konnte sie nicht erneut ansehen. Es war eines der schrecklichsten, traurigsten Dinge, die ich je gesehen hatte. Gerade als ich die Haustür erreichte, hörte ich dieselbe kindliche Stimme hinter mir. »Willst du ein Lied hören, Herr?« Bevor ich die Chance hatte, ihnen zu antworten, bevor ich sagen konnte, dass ich zu viele Lieferungen zu erledigen hatte, um mich hinzusetzen und zuzuhören, hatten sie bereits die alte Geige genommen, die neben ihnen lag, und begannen falsch zu spielen, obwohl fast alle Saiten verstimmt waren. Ich konnte die Melodie erkennen, die sie versuchten. »Wenn du heute in den Wald gehst, wirst du eine große Überraschung erleben.« Ich war bereits auf der Rückbank meines Autos, bevor ich, »Nein, danke, ich mache mich schnell davon«, sagen konnte und versuchte hastig, den Motor zu starten, um schnell zu entkommen. Ich glaube nicht, dass sie die Absicht hatten, mir etwas anzutun. Definitiv war ich nicht in so großer Gefahr wie damals, als diese Idioten und Möchtegern-Gangster beschlossen, sich vor meinem Auto gegenseitig zu erschießen. Aber irgendetwas an diesem Ort ließ mich einfach nicht los, während ich in der Dunkelheit lag und versuchte zu schlafen. Etwas, das mich dazu brachte, zu beschließen, dass ich niemals wieder eine Lieferung dort machen würde. Lieber kündige ich, bevor ich zurückkehre. Dies geschah, als ich etwa 14 Jahre alt war. Ich hatte gerade angefangen, auf Kinder für eine Familie in meinem Viertel aufzupassen. Sie hatten zwei Kinder. Einen Jungen, der zu dieser Zeit 10 Jahre alt war, und ein Mädchen, das 8 Jahre alt war. Es waren großartige Kinder zu betreuen. Sie verstanden sich gut und machten immer das, was ich ihnen sagte, ohne zu meckern. Bevor ich erzähle, was passiert ist, gebe ich euch einen kurzen Kontext zur Familie und ihrem Haus, damit ihr versteht, warum ich so erschrocken war. Das Haus befand sich ziemlich weit hinten in meinem Viertel, in einer kleinen Seitenstraße abseits der Hauptstraße, die durch das Viertel führte. Das Haus lag in einer Sackgasse, also war auf dieser Straße wenig Verkehr. Normalerweise waren die einzigen Personen, die in die Sackgasse kamen, der Postbote und die Familien, die in den anderen drei Häusern der Straße wohnten. Die Straße selbst war nicht sehr lang. Es gab nur drei Häuser auf jeder Seite, bevor man zum Cul-de-Sac kam. Im Grunde genommen war die Straße trotz der Nähe zu einem großen Viertel sehr ruhig, und wenn man nicht dort wohnte, wusste man wahrscheinlich nicht einmal, dass diese Straße existierte. Es war ein Freitagabend im Herbst, ich glaube Ende November. Kurz nach Thanksgiving. Ich kam gegen 18 Uhr an. Die Kinder hatten gerade zu Abend gegessen, als ich eintraf, und die Eltern sagten, dass sie gegen Mitternacht nach Hause kommen würden. Sie machten auch Witze darüber, dass die Kinder die ganze Straße für sich allein hätten, da die anderen Familien, die dort lebten, wegen Thanksgiving fort waren. Die Eltern gingen, die Kinder aßen fertig, und wir gingen nach draußen, um im Cul-de-Sac zu spielen. Ich erinnere mich, dass ich die Haustür verriegelte und den Schlüssel mit nach draußen nahm. Die Kinder fuhren etwa eine Stunde lang mit ihren Rollern herum. Irgendwie fühlte ich mich währenddessen sehr unwohl. Dies erklärte ich mir damit, dass wir allein auf der Straße waren, da alle anderen außer uns in der Stadt waren. Nachdem die Kinder draußen gespielt hatten, gingen wir nach drinnen, um im Keller Wii zu spielen. Ich erinnere mich, dass ich die Tür verriegelte, als wir hineingingen, und den Schlüssel auf der Küchentheke liegen ließ. Dann überprüfte ich die Haustür, bevor wir in den Keller gingen. Ich war immer besonders vorsichtig beim Überprüfen der Türen, da ich zu viele Horrorfilme gesehen hatte, in denen die Nanny die Tür vergisst und ein Verrückter in das Haus eindringt. Während die Kinder unten spielten, kehrte dieses unangenehme Gefühl zurück. Es war nicht so, als ob jemand uns beobachtete, aber es war ähnlich wie in einem Horrorfilm, wenn man weiß, dass gleich etwas Schreckliches auftauchen wird und man angespannt auf der Kante des Sitzes sitzt. Dieses Gefühl begleitete mich die gesamte Zeit, während wir im Keller waren, aber ich schob es erneut auf das Wissen, dass die ganze Straße leer war. Es schlug 22 Uhr und es war Zeit für die Kinder ins Bett zu gehen. Wir gingen nach oben in den oberen Teil des Hauses, wo sich die Kinderzimmer befanden. Das Haus war so gestaltet, dass man, wenn man die Haustür öffnete und hereinkam, sich im Eingangsbereich befand und die Treppe nach oben gerade gegenüber lag. Von dort aus konnte man den ganzen Weg bis zur Treppe, dem Bad und dem oberen Stockwerk sehen. Die Kinder waren im Badezimmer und putzten sich die Zähne, als wir hörten, wie ein Auto in die Einfahrt fuhr. Ich ging davon aus, dass es ihre Eltern waren, die sehr früh nach Hause kamen, und hoffte, das Geräusch der geöffneten Garagentür zu hören, aber dieses Geräusch blieb aus. Ich ging ins Zimmer des Mädchens und schaute durch das Fenster nach vorne. Es stand ein Auto auf der Einfahrt und ein Mann saß im Auto, aber die Scheinwerfer waren aus, obwohl es 22 Uhr war und es draußen völlig dunkel war. Ich ging davon aus, dass es jemand war, der sich in unserem Viertel verirrt hatte und die Einfahrt nutzte, um anzuhalten und sich zu orientieren, bevor er wieder auf die Straße fuhr. Ich verließ das Schlafzimmer des Mädchens und ging zurück ins Badezimmer, wo die Kinder waren. Plötzlich hörte ich einen Schlag an der Haustür. Ich drehte mich um und sah einen Mann vor der Tür stehen, der eine Pizza in einer Box hielt. Es gab zwei lange Fenster auf jeder Seite der Haustür, sodass ich einen klaren Blick auf diesen Mann hatte und ich wusste, dass er uns ebenfalls deutlich sehen konnte. Ich fühlte sofort diese unangenehme, nervöse Empfindung, die ich die ganze Nacht über verspürt hatte. Ich fragte die Kinder, ob sie aus irgendeinem Grund eine Pizza bestellt hätten, und beide antworteten mit Nein. Diese Kinder waren immer sehr ehrlich und würden über so etwas nicht lügen, geschweige denn eine Pizza bestellen, ohne es mir vorher zu sagen. Also wusste ich, dass sie die Wahrheit sagten. Normalerweise hätte ich nachgesehen, was dieser Mann wollte. Vielleicht hatte er die Adresse verwechselt und ich könnte ihm die richtige Adresse angeben. Doch eine kleine Stimme in meinem Kopf rief: »Geh nicht runter, öffne diese Tür nicht!« Der Mann schien auch nicht für eine Pizzalieferfirma zu arbeiten. Normalerweise tragen sie ein einheitliches Hemd oder eine Mütze mit dem Firmenlogo, aber dieser Mann wirkte seltsam. Er sah etwa 30 bis 40 Jahre alt aus und wirkte sehr ungepflegt. Sein Hemd war stark zerknittert, seine Hose schmutzig und zerrissen und er trug eine abgedunkelte, abgetragene schwarze Mütze, die ihm die Sicht auf die Augen nahm. Zudem hatte er ein unheimliches Lächeln, so angespannt, dass ich dachte, seine Zähne würden durch die Druckkraft brechen. Zu diesem Zeitpunkt bemerkten die Kinder ihn auch und begannen zu fragen, warum er da sei und ob wir die Tür öffnen sollten. Ich sagte ihnen, sie sollten in ihre Zimmer gehen und sich hinlegen. Der Junge ging in sein Zimmer und ich brachte das Mädchen in ihr eigenes. Ich blickte erneut durch das Fenster in ihr Zimmer hinaus auf das Auto und stellte fest, dass es keinen dieser beleuchteten Schilder hatte, die die Pizzawagen in meiner Stadt normalerweise tragen. Alle Pizzalieferdienste hier verwenden solche Schilder. Das ließ meine ursprüngliche Intuition noch stärker erscheinen. Dieser Mann war kein echter Pizzalieferant. Das Mädchen legte sich hin und ich verließ ihr Zimmer, setzte mich oben auf die Treppe, um den Mann im Blick zu behalten. Ich versuchte, ruhig zu bleiben, um die Kinder nicht zu erschrecken, obwohl ich innerlich vor Angst zitterte. Der Mann stand weiterhin vor der Tür, hielt die Pizza in einer Hand und das unheimliche Lächeln auf seinem Gesicht, das zu groß für sein Gesicht schien. Auch wenn ich seine Augen nicht durch die Mütze sehen konnte, wusste ich, dass er mich die ganze Zeit ansah. Dann begann er, ohne den Blickkontakt zu brechen, die Türklinke mit viel Kraft zu schütteln, während er lächelte. In Gedanken dankte ich Gott, dass ich so hartnäckig gewesen war, die Tür mit einem Schlüssel zu sichern. Er hörte auf zu schütteln und stand wieder still, starrte mich weiter an. Wenn mir das heute passieren würde, würde ich sofort die Polizei anrufen. Aber als 14-jährige Babysitterin, die neu in der Aufgabe war, war ich vor Angst wie gelähmt. Es fühlte sich an, als würde ich, sobald ich den Blick für einen Moment abwandte, beim nächsten Hinsehen direkt vor ihm stehen. Nach etwa 5 Minuten des starren Blicks begann er rückwärts vom Eingang wegzugehen, ohne den Blickkontakt zu lösen. Dieser Mann ging buchstäblich rückwärts zu seinem Auto, während er mich weiterhin anstarrte. Ich ging ins Elternschlafzimmer, das ebenfalls einen Blick auf die Einfahrt hatte. Ich kniete vor dem Fenster und schaute hinaus. Ich hoffte, dass ich ihn dabei sehen würde, wie er in sein Auto einsteigt, aber er war nicht zu sehen. Der Mann war verschwunden, obwohl das Auto nach wie vor da stand. Ich kehrte zu meiner Position oben auf der Treppe zurück, erwartete fast, ihn wieder an der Tür zu sehen oder noch schlimmer, direkt am Fuße der Treppe zu stehen, aber er war nirgendwo zu finden. Nach etwa 20 Minuten war er einfach verschwunden. Ich hörte ein Auto starten, eilte wieder ins Schlafzimmer der Eltern, kniete mich vor das Fenster und bemerkte, dass das Auto in der Einfahrt den Motor eingeschaltet hatte. Der Mann saß weiterhin auf dem Fahrersitz, mit diesem unheimlichen Lächeln. Auch die Scheinwerfer waren aus. Er setzte den Rückwärtsgang ein und begann langsam den Weg aus der Einfahrt zu verlassen, während er die ganze Zeit lächelte. Kurz bevor er ging, drehte er den Kopf und, ich schwöre es bei Gott, machte wieder direkten Augenkontakt mit mir. Ich konnte seine Augen durch die Mütze nicht sehen, aber ich wusste, dass er direkt mich ansah. Das war für mich wirklich verstörend, weil er nicht wusste, wo ich in der Wohnung war. Das Elternschlafzimmer liegt in der äußersten rechten Ecke, wenn man das Haus von außen betrachtet. Die Lichter im Schlafzimmer waren aus und ich kniete, sodass die einzige sichtbare Stelle von mir möglicherweise die Oberseite meines Kopfes, meine Augen und meine Nase war. Doch es war komplett dunkel draußen. Er hatte keine Scheinwerfer eingeschaltet und das Schlafzimmer war dunkel, also zweifelte ich daran, dass er mich wirklich sehen konnte. Außerdem schaute er nicht gezielt nach den Fenstern. Seine Kopfbewegung war direkt zu der Stelle, an der ich mich befand. Es war, als ob er spüren konnte, dass ich ihn beobachtete. Nachdem ich mich beruhigt und meine Gedanken gesammelt hatte, begann ich alles zu überdenken, was gerade passiert war. Und alles deutete darauf hin, dass dieser Mann kein Pizzalieferant war. Er trug keine Uniform. Sein Verhalten wirkte so, als wäre er besessen oder etwas Ähnliches. Und sein Auto hatte keine Art von Kennzeichnung. Diese 20 Minuten, die er vom Rückwärtsfahren vom Eingang bis zum Einsteigen ins Auto verbrachte, nutzte er wahrscheinlich, um das Haus herumzugehen und alle Türen zu überprüfen, um hineinzukommen. Er hatte böse Absichten. Vielleicht wollte er das Haus ausrauben oder etwas Schlimmeres tun, sowohl mir als auch den Kindern. Auf jeden Fall war dieser Mann gefährlich und ich bin sehr froh, meiner Intuition vertraut zu haben. Wahrscheinlich fand er die Pizzabox und versuchte, sich als Lieferant auszugeben, um die Tür zu öffnen und dann sein wahres Ziel zu verfolgen. Es gibt immer noch Aspekte dieser Geschichte, die mich verwirren. Wenn er wirklich ins Haus wollte, warum hat er dann keine Steine, Ziegel oder Ähnliches verwendet, um ein Fenster einzuschlagen? Ich bin sehr froh, dass er das nicht tat, aber es erscheint mir seltsam, dass er einfach die Türgriffe überprüfte und dann aufgab, als er sah, dass alle geschlossen waren. Vielleicht wollte er keinen Lärm machen und mich alarmieren, sondern eine subtilere Methode finden, um mich zu überraschen. Auch frage ich mich, warum er sich rückwärts vom Eingang entfernte. War es, um den Blickkontakt aufrecht zu erhalten und mich einzuschüchtern? Oder war dieser Mann einfach vollkommen verrückt? Und eine weitere Sache. Warum fühlte ich mich bereits so unwohl am Anfang des Abends, bevor dieser Mann überhaupt auftauchte? War er bereits vor Ort und beobachtete das Haus? Wartete darauf, dass die Kinder ins Bett gingen und ich verwundbarer war? Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie er genau wusste, wohin er schauen sollte, während er rückwärts über die Einfahrt ging. Warum lächelte er die ganze Zeit? Wusste er, dass unser Haus das einzige war, das an diesem Abend bewohnt war? Warum wählte er ausgerechnet dieses Haus, insbesondere da es auf einer sehr ruhigen und abgelegenen Straße liegt, zu der man eine Weile fahren muss? Er hätte jede der anderen 50 Häuser auswählen können, die er passieren musste, um zu diesem zu gelangen. Die Stadt, in der ich lebe, ist von mittlerem bis gehobenem Niveau, hat eine sehr niedrige Kriminalitätsrate und Drogenprobleme sind kaum ein Thema. Außerdem sind wir von ähnlichen Gegenden umgeben, also glaube ich kaum, dass diese Person betrunken oder ein verrückter Obdachloser ist. Natürlich könnte ich mich irren. Vielleicht war dieser Typ betrunken. Vielleicht ein verwirrter Obdachloser oder möglicherweise sogar ein verlorener Pizzalieferant mit einigen seltsamen Eigenheiten. Aber ehrlich gesagt bezweifle ich es sehr. Ich arbeite in einer Pizzeria, normalerweise drinnen, da meine Versicherung keine Forderungen abdeckt, wenn ich aus beruflichen Gründen fahre. Aber gelegentlich decke ich eine Lieferrunde für einen der Fahrer ab, weil das Geld gut ist. Unser Liefergebiet umfasst einige neue Nachbarschaften der gehobenen Mittelschicht, mit praktisch identischen Häusern, ein Dorf aus den 1940ern, zwei Apartmentanlagen, einige Wohnmobilparks und viele ländliche Gebiete. Sie sind nicht so ländlich, dass man hunderte von Sternen am Himmel sehen könnte, aber genug, um die Nachbarn nicht schreien zu hören. Vor ungefähr einer Woche deckte ich eine Lieferrunde ab. Ich kam zurück zur Filiale und fühlte mich ziemlich gut. Ich verdiente im Durchschnitt $5 pro Lieferung und alle waren ziemlich nah. Ich überprüfte, ob ich weitere Lieferungen hatte und es war eine für eine Adresse, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Die meisten unserer Kunden sind Stammkunden. Daher war es seltsam, eine Adresse zu haben, die mir überhaupt nicht bekannt war. Sie lag an einem der abgelegensten Wege. Ich fragte den Jungen, der die Bestellung aufgab, was los war, denn es gab spezielle Anweisungen auf dem Bon. Er sagte mir, dass der Kunde bat, die hintere Tür zu benutzen, weil die Vordertür scheinbar nicht funktionierte. Ich dachte, okay, das ist nicht so ungewöhnlich. Oftmals bitten die Leute darum, die hintere Tür zu benutzen, weil sie die Vordertür anstreichen. Das Haus bewegt sich und es ist schwer, sie zu öffnen. Oder sie entspannen sich einfach im Hinterhof. Während ich zur Adresse fuhr, hatte ich ein seltsames Gefühl und mochte die Idee nicht, in den hinteren Teil eines Hauses im ländlichen Bereich zu gehen. Es wäre sehr einfach für Kriminelle, eine Pizza für ein verlassenes Haus zu bestellen. Es gibt einige in den ländlichen Gebieten und dann den Fahrer zu überfallen. Ich entschied, dass ich die Situation beim Eintreffen bewerten würde. Und wenn sie verdächtig erschien, würde ich den Kunden anrufen, um eine Ausrede zu erfinden, dass es die Unternehmenspolitik ist, nicht in den hinteren Teil von Häusern zu gehen, um Raubüberfälle zu vermeiden. Als ich der Adresse näher kam, merkte ich, dass ich am Ende eines Weges war, der immer weniger bewohnt wurde, je weiter ich fuhr. Großartig. Ich fuhr langsam zur Adresse und sah ein verlassen aussehendes Haus, das weit von der Straße entfernt war, ohne sichtbare Adresse und von Bäumen umgeben. Ich dachte, hoffentlich ist das nicht das Haus. Ich fuhr weiter zur nächsten Adresse, um sie zu überprüfen, und tatsächlich war das verlassen aussehende Haus das Richtige. Verdammt! Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht allzu besorgt, denn auf dem Land sind die Standards für den Zustand von Häusern ziemlich niedrig, daher ist ein heruntergekommenes Haus nicht ungewöhnlich. Ich drehte um und parkte auf dem Weg zum Haus. Jetzt bekam ich wirklich schlechte Vibes. Es fühlte sich einfach nicht richtig an. Ich parkte mein Auto am Ende des Weges, mit dem Heck am Rand, damit jeder vorbeifahrende Wagen es klar sehen konnte. Ich rief die Filiale an und sagte ihnen, dass ich in diesem verdächtigen Haus stehe. Und wenn ich nicht innerhalb von 4 oder 5 Minuten zurückrufe, sollen sie mich anrufen. Und wenn ich nicht antwortete, sollen sie die Polizei anrufen. Während ich am Telefon war, nutzte ich die Gelegenheit, das Haus genau zu beobachten. Es sah extrem verlassen aus, nicht nur verwahrlost. Der Weg zum Haus war zerbrochen, mit Teilen von Schotter und Unkraut, das überall wuchs. Es gab keinen Briefkasten, keine Mülltonnen, keine Autos, keinen Rasenmäher, keinen Garten, keine Spielzeuge für Kinder, absolut nichts auf dem Grundstück. Es schien, als hätte man den Rasen seit Jahren nicht mehr gemäht. Das Haus war in einem schlechten Zustand. Das Dach war fast eingestürzt, die Fassaden waren zerstört und die Rückterrasse, die einen Teil des Hauses umgab, war ebenfalls kurz davor einzustürzen. Der einzige Teil, der etwas besser aussah, war die angeblich nicht funktionierende Vordertür. Alle Fenster waren geschlossen. Es hatte 35 Grad Celsius mit hoher Luftfeuchtigkeit und dieses Haus hatte keine Klimaanlage. Alle Jalousien oder Vorhänge waren geschlossen, mit Ausnahme einiger weniger Fenster, die zugemauert waren. Ich sah nicht einmal Stromleitungen, die ins Haus führten. Es war noch nicht dunkel, aber es wurde schon langsam dunkel und es gab keine Anzeichen von eingeschalteten Lichtern im Haus. Zu diesem Zeitpunkt begann ich wirklich nervös zu werden. Ich bin 1,78 Meter groß, wiege etwa 82 Kilogramm, bin nicht in ausgezeichneter Form, aber ich habe 10 Jahre lang Karatekurse besucht. Daher bin ich nicht völlig wehrlos. Trotzdem versuche ich, jede Art von Konfrontation zu vermeiden, da ich größtenteils pazifistisch bin. Ich mache mir weniger Sorgen, beraubt zu werden. Schließlich ist es nicht mein Geld. Natürlich würde ich es vorziehen, nicht bestohlen zu werden. Aber was mich am meisten beunruhigt, ist, dass ich angegriffen oder getötet werde. Auch wenn es eine relativ sichere Gegend ist, sind in letzter Zeit einige zwielichtige Personen aus der Stadt angekommen. Es gab einen Anstieg von Hausüberfällen und Diebstählen, aber noch besorgniserregender sind einige Messerstechereien und Übergriffe. Also war es an der Zeit, Mut zu fassen oder aufzugeben. Ich würde nicht in dieses Haus wie ein Idiot hineingehen, also nahm ich mein Telefon und rief die Nummer an, die beim Auftrag angegeben war. Während ich anrief, zog ich auch die Pizza heraus und ließ die Autotür offen. Ein Auto auf dem Weg, halb auf der Straße, vor einem verlassenen Haus mit offener Tür, sieht verdächtig aus, oder? Ich dachte, dass es, falls etwas passiert, vielleicht seltsam genug aussehen würde, um jemanden zum Anhalten zu bewegen. Obwohl ehrlich gesagt war auf dieser Straße wenig Verkehr. Ich begann zur Haustür zu gehen, während das Telefon klingelte. Es klingelte zweimal und dann antwortete ein automatisierter Anrufbeantworter. Dort hieß es, dass diese Nummer mit einer kostenlosen Internet-Nachrichten-App verbunden ist, die es ermöglicht, Nachrichten mit einer anderen Nummer über Daten zu senden. Ich glaube, es war Haywire. Wir hatten schon Probleme mit Personen, die solche Nummern für Scherze verwenden. Das war ein großes Warnsignal. Jetzt raste mein Herz und mein ganzer Körper befahl mir zu gehen. Ich wollte nicht als feiger Lieferfahrer dastehen und zukünftige Schichten verlieren. Und das war der Grund, warum ich noch nicht weggelaufen war. Ich blieb dort stehen, hielt die Pizza in der Hand und wollte nicht zum hinteren Teil des Hauses gehen. Ich hoffte, dass der Kunde durch das Fenster schauen und herauskommen würde, um sein Essen abzuholen. Ich schaute die Fenster des Hauses an, auf der Suche nach Anzeichen von Leben. Ich sah, wie eine Jalousie in einem Fenster neben der Vordertür nach oben ging. Ein sehr seltsamer Mann mit einem tiefsitzenden Hut und großen Sonnenbrillen schaute nach draußen. Beachte, dass das Haus vollkommen dunkel war, von Bäumen umgeben und am Abend. Es gab keinen Grund für ihn, Sonnenbrillen zu tragen. Hinter ihm schien ein größerer Mann in dem gleichen Raum zu stehen. Es hätte alles sein können, aber als er sah, dass ich ihn ansah, bewegte der seltsame Mann die Lippen, als würde er etwas sagen, und zog sich dann schnell zurück, vermutlich in die angeblich defekte Vordertür. Zu diesem Zeitpunkt verließ ich das Gebiet. Ich war in der Nähe meines Autos geblieben, also machte ich nur ein paar Schritte, um einzusteigen. Ich setzte mich in den Fahrersitz, warf die Pizza auf den Beifahrersitz, was ich niemals tun würde, weil ich sehr pingelig mit meinem Auto bin, und fuhr sofort rückwärts. Ich wartete nicht einmal, bis ich das Kupplungspedal komplett betätigt hatte, was das Schrillen der Gänge verursachte, etwas, das ich nie mache. Ohne genau hinzuschauen, schloss ich die Tür und sicherte sie und gab dann Vollgas, um die Straße hinunterzufahren. Während ich wegfuhr, sah ich noch einmal auf das Haus. Die Außentür des Hauses war offen, aber die Vordertür blieb geschlossen. Der Mann war nicht auf dem Grundstück und rief nichts wie »Warte, komm zurück« oder ähnliches. Er war einfach verschwunden. Ich hielt ein Stück weiter auf dem Weg an, um dem Geschäft zu berichten, dass alles in Ordnung sei, und erklärte es ihnen beim Zurückkehren. Die Leute riefen nie an, um ihre Pizza zu verfolgen. Normalerweise rufen die Kunden an, wenn ihr Essen über 15 Minuten dauert. Dass sie dies nicht taten, bestätigte beinahe sicher, dass sie böse Absichten hatten. Nach meinem Bericht an meine Kollegen kamen wir alle zu dem Schluss, dass es definitiv ein Raubversuch war, mindestens. Wir fügten die Adresse und die Telefonnummer zu unserer Liste der Orte hinzu, an die wir keine Lieferungen mehr machen, und aßen ihre Pizza. Ich bezweifle, dass sie tatsächlich vorgehabt hätten, mich zu töten oder etwas Ähnliches. Es ist möglich, dass sie mich ausrauben, vielleicht mit einer Waffe bedrohen oder mir einen Schlag versetzen wollten, aber es war sehr beunruhigend zu wissen, dass ich durch meine Arbeit in ernste Schwierigkeiten geraten könnte, besonders wenn die Trottel ein etwas weniger verlassenes Haus für ihren Plan gewählt hätten. Ich besuche eine Universität in einer der ärmsten Städte im Norden von Kalifornien. Der Campus ist relativ sicher, da die Schule ihre eigene Abteilung für öffentliche Sicherheit hat. Aber nach Sonnenuntergang ist es normalerweise besser, zu Hause zu bleiben, weil die Stadtbewohner dann oft herumstreifen und den Campus besuchen. Vor etwa 2 Jahren lebte ich in einem Wohnkomplex auf dem Hauptcampus und hatte zu der Zeit noch kein Auto. Es war das Ende des Herbstsemesters und ich war die letzte Person in meinem Apartment, das mit anderen 2 Mädchen geteilt wurde, die ihre Prüfungen abgeschlossen hatten und nach Hause für die Winterferien gefahren waren. Als ich nach meinem letzten Examen nach Hause zurückkehrte, folgte meine übliche Routine. Ich fiel erschöpft ins Bett, weinte und schlief ein, nachdem ich die ganze Nacht gelernt hatte. Als ich schließlich aufwachte, war es bereits nach 22 Uhr und ich hatte schrecklichen Hunger. Leider war der studentische Supermarkt und die Cafeteria bereits geschlossen. Ich hatte nichts zu essen im Apartment und kein Auto, um Essen zu holen. Verzweifelt suchte ich in meinem Kühlschrank nach etwas Essbarem, als ich einen Domino's-Coupon am Gefrierfach bemerkte. Die verzweifelten Bitten meines Magens waren erhört worden. Ich entschied mich schnell, eine ganze Pizza und Cheese-Sticks für mich selbst zu bestellen. Ich hatte Hunger. Das Abschlussprüfungssemester verlangte irgendwie eine kleine Feier. Und wenn jemand fragte, würde ich behaupten, dass ich die Pizza mit einem Freund teile. Ich bestellte mein Essen enthusiastisch und gab dem Kassierer meine Adresse, das Apartment und meine Handynummer. Normalerweise gebe ich niemandem meine Nummer, aber ich hatte zuvor schon Pizza von Domino's bestellt und wusste, dass sie meine Nummer für den Anruf benötigten, wenn sie ankamen, da die Fahrer sich immer auf dem Campus verlaufen. Etwa 20 Minuten später erhielt ich den Anruf. Mein Essen war angekommen. Es war bereits fast Mitternacht und der Campus war praktisch leer, da die meisten Studenten nach Hause gefahren waren. Der Lieferfahrer sagte mir, dass er vor einem Wohngebäude geparkt hatte, das direkt gegenüber meinem Apartment auf der anderen Straßenseite war. Ich eilte nach draußen, lief die Treppen herunter und sah den Fahrer in seinem Auto mit meiner Pizza warten. Zu diesem Zeitpunkt wurde mein Sicherheitsinstinkt aktiviert. Ich verlangsamte meinen Schritt, während mein Gehirn verarbeitete, dass keine anderen Studenten in der Nähe waren, das Licht schlecht war und ich mich im Grunde einem Unbekannten in einem Auto näherte, dessen Motor noch lief. Am Ende der Treppe wartete ich still darauf, dass er die Straße überquerte und zu mir kam, was jedoch nicht geschah. Ich überquerte die Straße und konnte ihn genauer betrachten. Es war ein spanischsprachiger Mann, relativ klein, etwa zwischen 1,70 und 1,75 Metern groß, wahrscheinlich Ende 20. Ich spürte eine unangenehme Unruhe, die ich nicht ignorieren konnte. Ich kann sie nur mit dem Gefühl in einem Club vergleichen, wenn man jemanden in der Menge sieht, der mit einer glänzenden Strähne, Sonnenbrille, einem großen Hemd und herunterhängenden Hosen direkt auf einen zukommt. Ich versuchte, ruhig zu bleiben und freundlich zu wirken. Er bemerkte, wie spät es war und wie verlassen der Campus war, aber ich unterzeichnete den Beleg so schnell wie möglich, bedankte mich mit einem gezwungenen Lächeln und eilte schnell zurück zu meinem Apartment. Drinnen verriegelte ich die Tür mit Schlüssel und Kette und setzte mich auf das Sofabett, um mich zu beruhigen. Nach ein paar Minuten wischte ich die Situation beiseite und dachte, dass es nur meine Paranoia oder meine aktive Vorstellungskraft war. Ich schaltete den Fernseher ein und war dabei, einen ersten Bissen meiner Pizza zu nehmen, als ich eine Textnachricht von einer unbekannten Nummer erhielt. Sie lautete: "Du bist sehr sexy." Sofort verband ich die Punkte und erkannte, dass die Nummer mit dem Anruf des Pizzalieferanten übereinstimmte. Meine erste Reaktion war natürlich Überraschung, da mir so etwas noch nie zuvor passiert war. Diese Überraschung verwandelte sich jedoch bald in Lachen und Unglauben, als ich mein Aussehen zu jener Zeit betrachtete. Wie bereits erwähnt, war ich gerade von einem Nickerchen nach meinem letzten Examen aufgewacht. Ich trug alte Jogginghosen und einen weiten Hoodie. Mein Haar war verheddert und in einem chaotischen Pferdeschwanz gebunden, mein Gesicht vermutlich fettiger als die Pizza, die ich aß, und zusätzlich trug ich meine Brille. Definitiv kein schönes Bild, geschweige denn etwas, das als sehr sexy beschrieben werden könnte. Am nächsten Morgen erhielt ich einen Anruf von meinem Freund John, und ich erzählte ihm beiläufig von dem Pizzalieferanten, der die Nachricht mit Philo unterschrieben hatte, und den Vorkommnissen der Nacht zuvor. Nach dem Versuch, meine Entscheidung, ihm meine Nummer zu geben, aufgrund meines durch den extremen Hunger getrübten Urteils zu rechtfertigen und der Zusicherung, dass ich so etwas nie wieder tun würde, überredete John mich, den Vorfall bei der Campuspolizei zu melden, um vorsorglich vorzugehen. Ich rief an und ein Beamter erschien einige Stunden später in meinem Apartment. Ich erzählte ihm meine Geschichte, machte Fotos von der Textnachricht und notierte die Nummer von Philo. Der Beamte fragte, ob ich Domino's kontaktieren wolle, was wahrscheinlich zum Jobverlust von Philo führen würde. Zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich nicht so sehr von der Situation betroffen, also sagte ich, dass ich nur sicherstellen wolle, dass dieser Typ anderen Campusdamen nichts Gleiches antut, jedoch nicht will, dass er seinen Kuckuck-Job verliert. Dann begann der Beamte mich mit Fragen wie: Fühlst du dich bedroht von Philo? Oder fühlst du dich sicher in deinem Apartment, wissend, dass Philo deine Telefonnummer und genaue Adresse hat, zu durchlöchern? Falls ich vorher noch nicht verängstigt war, war ich es definitiv jetzt. Während des Verhörs begann ich zu schwitzen und meine fantasievollen Vorstellungen erzeugten Szenarien, die in meinem tragischen Ende endeten. Letztendlich erlaubte ich dem Beamten, den Fall weiter zu verfolgen und sich mit Domino's in Verbindung zu setzen. Ein Monat später, während ich zu Hause die Feiertage feierte, erhielt ich einen Anruf von John. Ich hatte ihm die Schlüssel zu meinem Apartment überlassen, damit er sein Fahrrad dort abstellen und während meiner Abwesenheit bei mir schlafen konnte. Er erzählte mir, dass er vorbeigegangen sei, aber nicht hineinkam, da die Schlüssel nicht funktionierten. Außerdem erwähnte er, dass es so aussah, als wäre jemand gewaltsam eingedrungen, da Glasscherben auf dem Boden lagen und ein Holzbrett das Wohnzimmerfenster verdeckte. Es machte mich sehr wütend, dies zum ersten Mal zu hören, also rief ich die Schule am nächsten Tag an, um herauszufinden, was passiert war. Das Wohnungsamt verwies mich an die Sicherheitsabteilung und der Beamte, mit dem ich sprach, konnte mir nur sagen, dass ein Wartungspersonal die zerbrochene Scheibe 2 Tage nach meiner Abreise gemeldet hatte. Die Sicherheitsabteilung reagierte, indem sie das Fenster mit einem Holzbrett absicherte und das Schloss auswechselte, nachdem sie festgestellt hatte, dass es gewaltsam geöffnet worden war. Ich überredete den Beamten John hereinzulassen, um zu überprüfen, ob etwas fehlte, und glücklicherweise fehlte nichts. Trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl und vermute, dass Philo derjenige war, der das getan hat. Es war er, der versuchte, meine Tür aufzubrechen und dann das Fenster zerbrach. Was mich noch mehr beunruhigt, ist, dass nichts gestohlen wurde. Mein Flachbildfernseher stand direkt neben dem gebrochenen Fenster und Johns Rennrad stand im Wohnzimmer. Warum hat er nichts mitgenommen? Bedeutet das, dass seine Absicht war, sich an mir zu rächen? Der Frau, die ihm den Job gekostet hat? Ich verbringe nicht allzu viel Zeit damit, über die wahren Absichten von Philo zu spekulieren, aber wenn ich es tue, schlägt mein Herz immer noch schneller, wenn ich daran denke, was hätte passieren können, wenn ich zu diesem Zeitpunkt in meinem Apartment gewesen wäre. Vor einigen Jahren konnte ich mit meinem Bruder eine hervorragende Pizzeria eröffnen. Das Geschäft lief sehr gut und wir arbeiteten gut zusammen. Mein Bruder und ich kochten Pizza und Flügel, während unsere Frauen die Bestellungen aufnahmen und die Kasse bedienten. Normalerweise beschäftigten wir Studenten, um das Essen auszuliefern, was uns ermöglichte, uns auf die Pizza und das Geschäft zu konzentrieren. Wir hatten eine hohe Fluktuation bei den Auslieferern, da dies kein glamouröser Job ist. Dort, wo wir wohnen, ist es sehr kalt und niemand will in der Schnee fahren und Pizza ausliefern. Neben den Trinkgeldern, die ich meinen Auslieferern zahlte, bot ich ein deutlich höheres Gehalt als in jeder anderen Pizzeria an. Meine einzige Bedingung war, dass sie mir Bescheid geben, wenn sie kündigen, damit ich die notwendigen Vorkehrungen treffen konnte. Das funktionierte eine Zeit lang und funktioniert sogar heute noch. Was ich nicht erwartet hatte, war einen Anruf eines Auslieferers zu erhalten, der mir sagte, dass er nicht arbeiten könne. Es war ein Samstagabend und ich war sehr beschäftigt. Mein Bruder hatte seit einem Monat aufgrund einer kleineren Operation nicht gearbeitet. Also war ich extrem beschäftigt. Mein Auslieferer rief an und sagte, er sei krank. Etwas, woran ich keinen Zweifel haben konnte. Ich schaffte es, einen Freund zu finden, der mir helfen konnte, aber er hatte keinen Führerschein. Also musste ich die Pizzen ausliefern, während er kochte und meine Frau die Telefone entgegennahm. Alles schien reibungslos zu funktionieren, auch wenn es stressig war. Bei meiner letzten Auslieferungsrunde des Abends kam ich zu einem Haus, wo eine laute Party stattfand. Ich näherte mich der Tür mit drei Pizzen und zwei junge Frauen öffneten. Es war klar, dass sie Studentinnen waren und etwas zu viel getrunken hatten, aber es ist eine Universitätsstadt und ich bin nicht hier, um zu urteilen. Ich übergab die Pizzen und während ich versuchte, Trinkgeld zu bekommen, sah ich meinen Auslieferer, der gesagt hatte, dass er krank sei, in dem Raum hinter den Mädchen stehen. Ohne zu denken, schrie ich, »David, was machst du hier?« Er drehte sich um, als er mich sah, und rannte dann weg, als ob er dachte, ich würde ihn verfolgen oder so etwas. Ich war nicht so wütend, dass ich den armen Jungen verfolgen wollte. Die beiden Mädchen wirkten verwirrt, und ich machte einen Witz, indem ich ihnen sagte, wenn sie David sehen, sollten sie ihm von mir eine ordentliche Tracht Prügel verpassen. Ich war enttäuscht über die Situation, aber ich verstand es. Wie gesagt, es ist eine Universitätsstadt, und ich weiß, dass diese Jungs einfach eine gute Zeit haben wollen. Wahrscheinlich hätte ich ihn zusammengestaucht, aber ich war nicht so wütend. Ich bin nicht der Typ Chef. In dieser Nacht erzählte ich meiner Frau von dem, was ich mit David gesehen hatte, und sie reagierte genauso wie ich. Sie nannte ihn einen lächerlichen Namen, den ich nicht mehr erinnere, und wir lachten ein wenig über die Situation. Wir tranken ein paar Gläser, um den Abend ausklingen zu lassen, und gingen gegen eine Uhr ins Bett. Ich konnte nicht richtig einschlafen, als ich Geräusche von draußen hörte. Wir wohnen in einem einstöckigen Einfamilienhaus, also könnte jemand direkt vor meinem Fenster stehen. Es hörte sich an wie etwas, das gegen das Glas schlug und klopfte. Ich wachte auf und fragte meine Frau, ob sie das auch gehört hatte. Und ja, sie hatte es gehört. Nach einer kurzen Überlegung sagte sie mir, ich solle zum Vorhang gehen, um zu sehen, ob jemand da war. Mein logischer Verstand sagte mir, dass niemand da war, aber etwas fühlte sich falsch an. Ich schob den Vorhang zur Seite und zum Glück war niemand da. Ich dachte, es könnte ein Überrest oder eine Art Fingerabdruck auf dem Glas sein, aber ich war mir sicher, dass es meine Gedanken spielten. Wir legten uns wieder hin, aber bevor ich einschlief, wollte ich ein Glas Wasser trinken. Ich ging in die Küche und sah dann jemanden, der versuchte, die Glasschiebetür in meiner Küche aufzubrechen. Sofort zog ich mich an die Seite, in der Hoffnung, dass die Dunkelheit mich verbarg. Mein Telefon lag neben dem Bett, also konnte ich die Polizei nicht anrufen, und ich war zu verängstigt, um mich zu bewegen. Es ist kaum zu beschreiben, wie beängstigend es ist, eine Figur zu sehen, die aktiv versucht, in dein Zuhause einzudringen, mitten in der Nacht. Ich bekomme noch immer Gänsehaut, während ich das hier schreibe und diesen schrecklichen Moment rekapituliere. Schließlich fasste ich den Mut, zurück ins Schlafzimmer zu gehen und rief sofort die Polizei an. Meine Frau stand sofort auf und ich sagte ihr, dass sie sich im Schrank verstecken sollte. Ich nahm einen Schraubenzieher aus meiner Golftasche und schritt langsam den Flur entlang. Die Figur versuchte jetzt, das Fenster über dem Waschbecken zu öffnen und hatte Erfolg. Das Fenster bewegte sich, obwohl es geschlossen war, etwas, das an allen anderen Türen und Fenstern nicht passierte. Als sie fast das Fenster vollständig geöffnet hatte, hob sie den Kopf und wir sahen uns zum ersten Mal an. Es war mein Auslieferer, David. Ich atmete ungläubig aus, während ich ihn durch das Fenster über meinem Waschbecken ansah. Er wurde kreidebleich und anstatt weiter zu versuchen hereinzukommen, wich er schnell zurück und rannte weg. Dumm versuchte ich, ihn anzurufen, aber sein Telefon ging direkt in die Mailbox. Die Polizei kam einige Minuten später und ich traf eine Entscheidung, die wahrscheinlich die meisten nicht getroffen hätten. Ich gab ihnen nicht den Namen von David. Ich sagte, ich habe einen Eindringling gesehen, der weggelaufen ist, als er mich gesehen hat. Ich gab eine Aussage ab und sie gingen. Ich habe David nie wieder gesehen. Er kam nie wieder zur Pizzeria oder zu meinem Haus. Vielleicht hat er irgendwann erkannt, dass die Polizei nach ihm nicht suchte. Oder vielleicht war er an jenem Abend zu betrunken und dachte nicht klar. Auf jeden Fall machen junge Menschen Fehler. Und ich hoffe, dass es ihm heute gut geht. Damals hatte ich noch keine Kinder. Denn wenn ich welche gehabt hätte, wäre die Situation vielleicht anders verlaufen. Ich weiß nicht, welche wirkliche Absicht David an jenem Abend hatte. Ob er einfach mein Zuhause ausrauben wollte oder uns Schaden zufügen wollte. Ich danke, dass ich damals genügend Verstand hatte, um ihn davonlaufen zu lassen. Ich weiß, dass sie ihn an jenem Abend mit seinen Freunden erwischten und er ein wenig fertig war vom Alkohol, aber ich hege keinen Groll gegen ihn. Daher seine Anwesenheit in meinem Haus und sein Versuch einzudringen. Ich weiß nicht, ob es Zufall war oder ob er wirklich schlechte Absichten hatte. David, falls du das noch liest, ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht. Ich war 8 Monate lang Pizzabote hier in Midtown Detroit. Es fühlte sich an wie Jahre. Seitdem ich die Universität verlassen habe, hatte ich einige wirklich schreckliche Jobs. Aber als Pizzabote zu arbeiten, war definitiv das Schlimmste, was ich jemals für Geld tun musste. Das geht weit über das bloße schlechtes Verhalten eines grummeligen Ladenbesitzers oder das Beklagen einer schlechten Trinkgeldbemessung durch eine weiße Lügnerin hinaus, die über die Verspätung ihrer Bestellung jammert. Ich wurde beraubt, geschlagen und fast getötet während meiner Arbeit. Das erste Mal war, als ich in einem Apartmentgebäude in der Nähe von 8 Mile geliefert habe. Kaum war ich aus meinem Auto ausgestiegen und holte die Pizzen vom Rücksitz, sah ich diese Gruppe von Jugendlichen auf mich zukommen. Sie machten Witze über meinen alten Taurus und es wäre eine Lüge zu sagen, dass sie nicht recht hatten. Das Auto war ein rostiges Wrack und sie feuerten Beleidigungen ab. Ich erwiderte darauf, es schien nur ein wenig Spaß zu sein. Es war dann, als ich spürte, wie eine ihrer Hände in meine Taschen griff, um die zusammengeschobenen Scheine zu stehlen. Ich reagierte so gut ich konnte, warf alles, was ich zur Verfügung hatte, direkt auf den Träger des Messers. Das war nicht geplant, aber als ich die Pizzakiste warf, zersplitterte sie in der Luft. Die Pizza fiel gerade in das Gesicht des Jungen. Ich wusste immer, dass unser Laden für heißgelieferte Pizzen bekannt war, deshalb sind wir so beschäftigt, aber die Schreie des Jungen, als der geschmolzene Käse ihm buchstäblich ins Gesicht prallte, waren herzzerreißend. Ich habe denselben Jungen einige Tage später gesehen, mit einem Verband am Gesicht, wo die Pizza ihn getroffen hat, und es wäre gelogen zu sagen, dass es mir ein kleines Lächeln entlockte. Die Diebstähle waren nicht einmal das Schlimmste, denn vor ein paar Jahren passierte etwas mit den Pizzafahrern hier in Midtown. Etwas wie aus einem Horrorfilm. Ein großer Teil der Initiation von Banden in dieser Gegend umfasst es, einen potenziellen Mitglied zu einer Schlägerei zu führen. Aber da sie das öffentlich machten, bemerkten die Polizisten recht schnell. Nachdem täglich dreierlei Gestalten geschnappt wurden, beschlossen die Gangster, schlauer zu sein. Gott weiß, wer die Idee hatte. Aber irgendwie dachte jemand daran, Pizzafahrer zu überfallen, indem sie sie in verlassenen Gegenden der Stadt in eine Falle lockten. Das erste Mal, dass ich davon hörte, war, als ein Fahrer einer anderen Pizzeria in ein ruhiges, größtenteils verlassenes Viertel am Stadtrand geschickt wurde. Er kam zu einem großen roten Backsteinhaus, stieg die vorderen Treppen hinauf und sah offenbar ein handgeschriebenes Schild an der Tür, das etwas wie »Die Glocke ist kaputt«, »Komm durch den Hintereingang, Trinkgeld inklusive«, sagte. Dieses magische Wort war anscheinend genug. Die Pizzakiste und der Typ betrat den Hinterhof des alten Hauses, wo er einen Jungen mit einer Pistole in der Hand sah. Niemand weiß genau, was passiert ist, aber es endete damit, dass der Pizzabote in Kopf und Hals erschossen wurde, bevor sein Angreifer nicht mehr als $20 und das Wechselgeld stahl. Seine Beerdigung war vor etwa einem Monat. Einige der Fahrer in meinem Laden hielten an, um ihren Respekt zu zeigen, aber ich nicht. Ich fühlte, dass ich unangemessen wäre. Außerdem habe ich nie jemandem gesagt, aber ich dachte immer, dass der Typ ein Idiot war. Niemand verdient es, sein Leben für einen Pizzabote-Job zu verlieren, aber das war mitten in dieser Gang-Einweihung. Wer fährt in ein verlassenes Viertel, nachdem er eine Bestellung erhalten hat, egal welche Art von Abdeckung, jede Art von Getränk? Danach begann der Laden, eine schwarze Liste von Stadtteilen zu erstellen, in die wir nach Einbruch der Dunkelheit keine Auslieferungen mehr machen durften, aber selbst das hielt uns nicht vollkommen sicher. Ein Freund aus demselben Laden wurde bei Tageslicht in einem gehobenen Wohnviertel ausgeraubt. Einige Gangmitglieder betraten ein Haus, dessen Besitzer im Urlaub waren. Er klingelte an der Tür, wurde hineingebeten und dann um $20 Wechselgeld beraubt. Als er die Wahrheit sagte, dass es alles war, was er hatte, schlugen sie ihn fast bewusstlos, bevor sie sein Auto stahlen. Er war eine Woche im Krankenhaus, mit einem Draht an der Kieferhöhle. Das bringt mich zu meiner letzten Lieferung für Armand in der armenischen Pizzeria. Der brutale Überfall auf meinen Freund ließ mich paranoider werden. Ich lieh mir eine 44 Revolver von einem Freund und begann darüber nachzudenken, dass ich vielleicht aufhören sollte. Es war surreal, eine Anleitung zu bekommen, wie man das Ding lädt und abfeuert und wo man jemanden treffen sollte, wenn man nicht töten wollte. Es fühlte sich an, als wäre ich in der Armee oder so. Ich musste mir selbst in Erinnerung rufen, dass es nur ein verdammter Pizzabote-Job war. Also komme ich zu der Adresse, die mir gegeben wurde, mit den beiden Pizzen auf dem Rücksitz. Es ist alles sehr ruhig. Auf der anderen Straßenseite befindet sich ein öffentlicher Park und dank einer Reihe von Sträuchern kann ich aus dieser Richtung nichts nähern sehen. Ich habe ein schlechtes Gefühl, ein sehr schlechtes. Also nehme ich die 44 aus meiner Handschuhfach. Es war genau zu diesem Zeitpunkt, als ich diesen Typen aus den Sträuchern auf der anderen Straßenseite herauskommen sah, bekleidet mit einer dieser Clownmasken. Das geschah genau zu der Zeit, als diese Mode von Idioten begann, die verzweifelt nach Aufmerksamkeit suchten, indem sie Clownmasken trugen und die Leute erschreckten, um das perfekte virale Video zu bekommen. Aber ich nahm kein Risiko. Ich begann auf die Scheibe zu schlagen mit der Waffe in der Hand und den Typen klar sichtbar vor Augen. Er bleibt stehen, schaut mir in die Waffe und steckt dann seine Hand hinter seinen Rücken in seinen Hosenbund. Ich erinnere mich nur daran, das Fenster zu öffnen und zu schreien: Mach es nicht, Mann. Mach es nicht. Du willst nicht erschossen werden. Ich bin nicht besonders mutig, aber ich weiß nicht. Ich dachte daran, einen Typen mit einer gebrochenen Kieferhöhle zu beenden. Ich dachte an diesen armen Kerl, der eines Nachts zur Arbeit ging und nie nach Hause zurückkehrte. Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich bereit war, den Typen in der Clownmaske zu erschießen. Er war einfach keine reale Person für mich. Er war die lebendige Verkörperung alles, was ich an dieser verdammten Stadt hasste. Ich hielt die Waffe weiterhin auf ihn gerichtet, während ich mich zurückzog, die beiden Pizzen immer noch auf dem Rücksitz. Ich kündigte im Moment, als ich im Laden ankam. Armand zeigte keine Überraschung, als ich ihm die Uniform zurückgab und das Geld abholte, das mir für den Tag zustand. Seitdem ich diesen Job verlassen habe, denke ich fast jeden Tag daran. Es ist ständig in den Nachrichten, irgendein Fahrer wird ausgeraubt oder schlimmer misshandelt. Alle scheinen heutzutage vor der Automatisierung Angst zu haben, aber sie kann für einige Jobs nicht schnell genug kommen. Jobs, die einfach nicht das wert sind, sein Leben zu verlieren. Am 28. August 2003 beginnt Brian Douglas Wells, ein Pizzalieferant aus Erie, Pennsylvania, seinen Tag wie jeden anderen. Obwohl er fast 10 Jahre als Pizzalieferant gearbeitet hat, hasst er seinen Job, hat jedoch als Schulabbrecher nur wenige andere Möglichkeiten, um seine Miete zu bezahlen. Kurz vor 11 Uhr fährt er zur Kearsarge Plaza, ganz in der Nähe des Lake Erie. Dort befindet sich sein Arbeitsplatz, eine kleine Pizzeria namens Mamma Mia Pizzeria. Während der Mittagspause fährt er Pizzalieferungen aus und kehrt pünktlich zu Mamma Mia zurück, um weitere Bestellungen für den Nachmittag entgegenzunehmen. Die Bestellung umfasst 2 Pizzen, die an 80.631 EG Peach Street geliefert werden sollen, eine Adresse einige Kilometer von der Pizzeria entfernt. Brian hatte diese Adresse noch nie zuvor ausgeliefert, kennt Peach Street jedoch gut, wo sich mehrere Autohändler und ein Familienunternehmen für Gartenpflege befinden. Brian geht davon aus, dass er eine dieser Einrichtungen beliefern wird, doch ahnt er nicht, dass dies seine letzte Lieferung sein wird. Als er an Peach Street ankommt, stellt er fest, dass die Lieferadresse am Ende eines unbefestigten, staubigen Weges liegt, nahe einem BMW-Händler. Am Ende dieses Weges gibt es nur noch einen Sendemast. Brian verlässt sein Auto mit den Pizzen in der Hand und schaut sich um die Empfänger zu suchen. Was dann geschieht, ist ungewiss und hat in den Jahren seitdem sowohl die Ermittlungsbehörden als auch Fans von Kriminalfällen beschäftigt. Aber die wahrscheinlichste Erklärung lautet: Während Brian wartete, dass die potenziellen Kunden auftauchen, tauchen eine Gruppe maskierter Personen aus dem nahegelegenen Wald auf. Sie sind bewaffnet und zielen auf ihn, während sie mehrere Gegenstände aus einem Rucksack entnehmen, darunter ein scheinbares Halsband, drei Edelstahlringe mit einer Art seltsamen Gerät daran. Die maskierten Personen legen dieses Halsband um Brians Hals, überreichen ihm eine selbstgebaute Schrotflinte sowie 9 Seiten handgeschriebene Notizen. Während Maskierten das Gebiet verlassen, muss Brian die in den Zetteln stehenden Anweisungen lesen. Diese Notizen sind an Brian Geisel adressiert. Mit entsetzter Fassungslosigkeit erkennt Brian, dass das Gerät um seinen Hals eine ferngesteuerte Bombe ist. Die Notizen enthalten eine streng zeitlich geregelte Reihe von Aufgaben, die darin bestehen, Schlüssel zu sammeln, die die Explosion der Bombe um seinen Hals verzögern. Sobald er den letzten Schlüssel gefunden hat, kann er die Bombe deaktivieren. Die Notizen warnen Brian Wells zudem, dass er ständig überwacht wird und jegliche Versuche, den Notruf zu kontaktieren oder das Halsband zu entfernen, würden in einer sofortigen Detonation enden, was zu seinem Tod führen würde. Am unteren Rand der handschriftlichen Anweisungen befindet sich eine angsteinflößende Warnung. Handeln Sie jetzt, denken Sie später oder sterben Sie. Es muss ein Albtraum zum Leben gewesen sein. Ein surreales und erschreckendes Inferno. Das, was Brian Wells an diesem Tag widerfuhr, ist etwas, das die meisten von uns niemals in unseren schlimmsten Träumen erlebt haben. Für Brian war es jedoch eine brutale und mental verstörende Realität. Die erste Aufgabe, die seine maskierten Entführer ihm gaben, war es, ruhig in die PNC-Bankfiliale auf der gleichen Straße zu gehen. Dort sollte er einem Kassierer eine vorgefertigte Notiz überreichen, die in seinem Notizpaket enthalten war. Beim Durchlesen der Notiz sah er, dass darin eine Forderung nach einer $250.000 in bar stand. Die Notiz forderte ihn auf, seine selbstgebaute Schrotflinte zu verwenden, um alle zu bedrohen und einzuschüchtern, die sich weigerten zu kooperieren. Brian hatte keine andere Wahl. Am Nachmittag gegen 14.30 Uhr betrat Brian Wells die Bankfiliale und erfüllte die Anweisungen genau. Er überreichte dem Kassierer die Forderungsnote. Das Gesicht des Kassierers wurde bleich wie ein Laken. Die Notiz gab auch an, dass Brians Bombenkragen explodieren würde, wenn die volle Menge Bargeld nicht übergeben würde. Da der Kassierer in so kurzer Zeit keinen Zugang zum Bankschließfach hatte, überreichte er Brian Wells eine Tasche mit Geld im Wert von knapp $9.000. Brian verließ schnell die Bank und kehrte zu seinem Auto zurück, um mit seiner Aufgabe fortzufahren. Zu diesem Zeitpunkt erhielt die Polizei den ersten 911-Anruf zu dem Vorfall. Ein Zeuge beschrieb einen Mann, der aus der Bank kam und einen Bombengürtel oder etwas Ähnliches um seinen Hals hatte. 15 Minuten nach dem ersten 911-Anruf wurde ein Streifenwagen in der Nähe seines Suzuki Geo Metro Hatchbacks gesichtet. Brian wurde sofort verhaftet, während die Polizei ihn abführte und ihn auf dem Parkplatz der Landebahn platzierte. Wells erzählte den Polizisten, dass drei maskierte Personen den Bombenkragen um seinen Hals gelegt und ihn instruiert hätten, die Bank zu überfallen. Andernfalls würde er in eine explosive Todesfalle geraten. Die Beamten mussten schockiert gewesen sein, da solche seltsamen und komplizierten Verbrechen normalerweise nicht vor ihren Augen begangen wurden. Dennoch versuchten die Beamten nicht, das explosive Gerät zu deaktivieren. Nachdem klar war, dass Wells keine Möglichkeit hatte, die Bombe selbst zu zünden, warteten sie auf das Eintreffen des Entschärfungsteams von Erie, während sie versuchten, die Zivilisten zu evakuieren. Doch die Zeit lief gegen sie, und Brian Wells war sich dessen bewusst. Wenn er tatsächlich ständig von seinen Entführern überwacht wurde, würden sie wissen, dass sein Plan zu scheitern drohte. Um 15.18 Uhr, genau 3 Minuten vor der Ankunft des Entschärfungsteams, detonierten Brians Entführer den Bombenkragen, wodurch ein riesiges Loch in seine Brust gerissen wurde, so groß wie eine Faust. Brian war benommen und verblutete, bis er schließlich sein Leben aushauchte. Das erschreckende Ereignis wurde von lokalen Nachrichtensendern aufgezeichnet, jedoch aufgrund eines technischen Fehlers in einer örtlichen Fernsehsendung wurde Brians Tod nicht live übertragen. Doch dank eines Lecks zwischen der Lokalstation VJET-TVO und dem FBI gelangte das Video zu zahlreichen Videoplattformen und heute ist es immer noch zugänglich. Am erschreckendsten ist, dass die Polizeiermittler, nachdem sie der Route in den Notizen gefolgt waren, feststellten, dass sie diese innerhalb der vorgegebenen Zeit nicht vollständig abarbeiten konnten. Tatsächlich hatten Brians Entführer von Anfang an geplant, den Bombenkragen zu detonieren, um den Mann zu töten, der in der Lage war, sie zu identifizieren. Als die Wahrheit über den Vorfall schließlich ans Licht kam, war die Welt schockiert über die Skrupellosigkeit und Boshaftigkeit der Täter. Der Plot wurde von einer Frau namens Marjorie Deal Armstrong orchestriert, einer Hochschulabsolventin mit einem Masterabschluss von der Gannon College in Pennsylvania. Deal Armstrong benötigte $250.000, um die Auftragsmörder für den Mord an ihrem eigenen Vater zu bezahlen, dessen Vermögen einst auf fast $2 Millionen geschätzt worden war. In einem Interview vor ihrem Tod erklärte Harold Deal, dass er seine Tochter vor Jahrzehnten finanziell unterstützt hatte, aufgrund ihres kriminellen Verhaltens und ihrer Unfähigkeit, einen stabilen Job zu behalten. Diese mangelnde Unterstützung war für seine Tochter so beleidigend, dass sie beschloss, dass er sterben musste. Doch was wirklich tragisch und grausam war, ist, dass Deal Armstrong andere unschuldige Menschen mit in den Abgrund zog. Es reichte nicht aus, dass ihr eigenes Leben in Trümmern lag. Sie war so egoistisch, dass sie einen Pizzalieferanten töten ließ, der keine Ahnung hatte, worauf er sich an diesem Tag in Peach Street, Pennsylvania, eingelassen hatte.